Ja, Miriam hat es schon angekündigt, es geht wieder weiter mit unserer Vision. Mal gucken, ob ihr heute besser vorbereitet seid wie das letzte Mal. Ich will euch mal fragen, wie sind denn die Themen unserer bisherigen Gedanken und Visionen? Mutige voran. Wer weiß es noch? Wir haben drei Sätze, die uns wichtig geworden sind, da haben wir Predigten dazu gehört. Andrea winkt. Das helfe ich euch. Wir sind eine wachsende Gemeinde, das ist unser Wunsch. Da ging es ums Thema Wachstum. Und eine wachsende Gemeinde, die den Menschen eine Heimat bietet. Mitglieder und Gäste fühlen sich bedingungslos geliebt und angenommen. Da geht es um die Annahme. Dann Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar. Das war vor zwei Wochen. Sein Handeln zu erkennen und Menschen wachsen im Glauben. Und heute geht es um das Stichwort, sein Handeln ist zu erkennen. Ja, so die Frage, wie sich das Leben mit Gott auch in unserem Leben auswirkt. Und ich habe dazu in der letzten Woche eine Predigt gehört, eine Predigt von Hans-Peter Reuer. Das ist ein Prediger, der war in Österreich am Tauernhof der Leiter. Und der hat ganz tolle Gedanken zu dem Thema gehabt. Und ich habe gedacht, ich nehme so ein paar Elemente daraus und gebe die heute mit auf den Weg. Und dann habe ich gemerkt, immer mehr beim Hören und beim Schreiben, dass das gar nicht so leicht ist, das auseinanderzudröseln. Deswegen sind doch auch einige Gedanken heute von Hans-Peter Reuer in dieser Predigt. Und wir befassen uns mit Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und wir haben eben diesen Text ja schon in der Schriftlesung gehört. Ich möchte jetzt nicht nochmal alles vorlesen, sondern ich möchte heute eben auf diesen Satz eingehen. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das ist ja eigentlich ein Himmelfahrtstext, der auf Pfingsten schon hinweist, aber der uns auch insgesamt Informationen gibt, die richtig wichtig sind. Gerade wenn jemand sich verabschiedet, ist es ja oft so, dass man dann hört, aber das ist noch zu tun, das ist noch wichtig, oder eben man sagt nochmal, ich liebe dich und ich hab dich gern oder was auch immer. Man verabschiedet sich und sagt nochmal die wichtigen Dinge, und so hat das auch Jesus gemacht. Und die Jünger, die haben ihn gefragt, bevor er gegangen ist, Jesus, wann wirst du denn wiederkommen? Und das scheint für die Jünger was Wichtiges zu sein. Und das ist auch eine wichtige Frage. Aber Jesus, er reagiert da etwas anders. Er sagt dann, euch gebührt es nicht, diese Information zu haben. Und dann sagt er, aber folgende Dinge, folgende Informationen sind noch viel wichtiger. Drei Dinge, die ihr wissen müsst, wenn ich gehe. Und die erste Gedanke, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ja, vor der Himmelfahrt war Jesus 40 Tage unterwegs als der Auferstandene. Dort hat er sich den Menschen immer wieder gezeigt und auch sich seinen Jüngern gezeigt. Und gerade in dieser Zeit nach der Kreuzigung und Auferstehung hat sich die Schwäche und die Kraftlosigkeit der Jünger besonders gezeigt. Judas, er hat Jesus verraten, hat sich am Ende sogar aufgehängt. Petrus, er hat Jesus dreimal verleugnet. Johannes hat aus der Ferne die Kreuzigung beobachtet. Alle Jünger sind abgehauen und haben ihn in den Stich gelassen. Keiner ist bei Jesus geblieben. Und letztlich haben alle versagt. Alle haben sich am Ende in Jerusalem eingeschlossen und verschlossen und sich abgeschottet vor der Außenwelt aus Angst. Alle haben versagt. Und doch ist letztlich damals wie auch heute das die beste Voraussetzung, um den Heiligen Geist zu empfangen. Und gerade im Moment des totalen Versagens spricht Jesus ihnen Kraft zu. Gerade wenn sie besonders kraftlos sind, spricht er ihnen Kraft zu. Ich finde das wieder ein Ausdruck der Liebe unseres Herrn zu seinen Jüngern und zu seinen Menschen. So liebt er uns. Und für Kraft gibt es in der Bibel zwei Worte. Hier in unserem Text ist die Rede von Dynamis. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Dynamik, Dynamit. In diesem Wort Kraft ist tatsächlich Kraft. In diesem Wort steckt ganz viel Dynamik, Kraft, Stärke, Macht. Und dieses Wort ist einfach, ja, gar nicht so leicht zu beschreiben. Dieses Wort ist einfach kräftig. Ilona, du willst... Die Frauen waren da, aber im Gethsemane sind sie alle geflüchtet. Ja. Die Frauen waren unterm Kreuz.
Die wollten ihn auch begraben.
Ja, genau.
Also das darf man nicht verleugnen.
Ja, aber das war auch die Rede von den Jüngern, die geflüchtet sind. Die Jüngerinnen nicht, aber es waren auch explizit 11 Jünger, noch 12 eigentlich, aber der eine... Der hat ihn verraten. Aber du hast recht, es sind nicht die Menschen haben ihn alle verlassen, aber die Jünger schon. Das war das eine Wort für Kraft, was es in der Bibel gibt. Und es gibt das Wort Kraft auch in Matthäus 28, auch an einem der Abschiedsworte. Mir ist gegeben alle Macht, heißt es. Oder man kann es übersetzen mit Gewalt, Kraft, Vollmacht oder Autorität, Befehlsgewalt. Ja, mir ist gegeben alle Gewalt und das spricht Jesus. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen Exousia, so heißt dieses Wort, oder Dynamis? Autorität ohne Kraft ist eine Aussage, da heißt, eine Autorität ohne Kraft ist hilflos. Und Kraft ohne Autorität führt letztlich auch zu nichts. Das möchte ich gerne anhand eines Bildes erklären oder einer Begegnung, die der Herr Reuer, der Hans-Peter Reuer, erlebt hat. Er selber war in Österreich Bergführer. Der war nicht nur Leiter am Tauernhof, der war auch sehr sportlich, der war Bergführer und auch Bergretter. Und er hatte in Seattle in Amerika einen Freund besucht. Und dort gibt es auch richtig viele Ecken, wo es richtig viel Schnee gibt. Und sie waren Schneeschuhwandern in diesem Gebiet. Und da äußerte der Herr Reuer, dass es ihm unheimlich wurde. Sie sind in einem Tal gelaufen, links und rechts waren Wände, eigentlich ein Lawinengebiet, eine gefährliche Situation. Und es kommt, wie es kommen musste, es grollte, aber nicht in ihrer Nähe, sondern ein paar Kilometer weiter vorne. Dort löste sich eine Lawine und es war noch ungefährlich für sie. Und sie liefen weiter. Und plötzlich kamen ihnen Menschen in Panik entgegen und haben gesagt, da vorne bei diesem Unglück, da sind Menschen verschüttet worden. Und weil sie Ahnung hatten, liefen sie natürlich schnell los in ihrem Wissen und auch mit ihrer Autorität ergriffen sie dort gleich die Führung. Sie organisierten die Rettung dieser Menschen. Sie sagten, in einer Reihe aufstellen, macht von den Skistöcken die Teller unten ab, damit man eben sondieren kann, damit man in den Schnee hineindrücken kann. Und sie hatten sogar noch eine Schaufel dabei. Aber diese ganze Situation war sehr aussichtslos. Vermutlich lagen diese Verschütteten in 4 bis 6 Metern Tiefe. Ja, und es war so, Herr Reuer und seine Leute hatten Autorität. Die hatten die Vollmacht zu handeln. Jeder hörte auf sie. Jeder machte das, was diese Menschen gesagt haben, die die Kraft besaßen. Allerdings war das Material nicht geeignet. Nach viel zu langen 1,5 Stunden kam dann die amerikanische Bergwacht. Die hatten eine super Ausrüstung. 5 Meter lange Sondierungsstäbe, die besten Schaufeln, ein Hund, der allerdings so aussah, als könnte er nicht so viel erreichen. Und Herr Reuer versuchte denen noch zu erklären, wie das so ist, wo die in etwa liegen könnten. Aber die haben gesagt, nein, wir wissen das alles selber, wir machen das. Und aus der Entfernung schauten sie sich die Rettung an, die am Ende keine Rettung beinhaltete. Die Menschen verstarben vor Ort. Ja, und diese Menschen, die hatten keine Autorität. Die hatten aber die Kraft und haben nichts erreicht. Herr Reuer und sein Team, die hatten die Autorität, hatten aber nicht die Kraft und haben letztlich auch nichts erreicht. Also wir merken, letztlich gehört Autorität, Vollmacht und Kraft zusammen. Und das ist auch im Christsein so. Wenn uns Jesus, unser Herr, einen Auftrag gibt, dann gibt er uns die Vollmacht, aber eben auch die Kraft dazu, die wir brauchen, um eben seinen Forderungen zu entsprechen. Und er, der die Vollmacht hat im Himmel und auf der Erde, die Autorität, er, der König der Könige, der Herr aller Herren, er rüstet uns aus. Aber wenn wir nur wissen, es ist der Herr und wir kennen seine Kraft nicht, dann werden wir feststellen, dass in unserem Leben etwas leer laufen wird. Wir werden merken, dass wir vielleicht nicht so viel erreichen. Und Reuer sagt, er kennt so viele kraftlose Christen. Ja, sie bestätigen seine Vollmacht, seine Autorität, seine Herrschaft, aber selbst haben sie keine Kraft. Aber Christus, er ist nicht nur Herr mit Vollmacht, er gibt uns eben auch seine Kraft, seine Dynamik, seine Dynamis. Und seine Vollmacht können wir nie getrennt eben sehen von der Kraft des Heiligen Geistes, die wir dann bekommen, wenn wir ihn kennen. Und dieser Geist, Gottes Geist, der Heilige Geist, der befähigt uns dann das zu tun, was er von uns möchte. Wenn du einen Auftrag bekommst, jemanden zu vergeben, dann wird er dir dabei helfen. Denn Vergebung, es tut mir leid zu sagen, ist manchmal gar nicht so leicht. Oder wenn er dir sagt, du sollst jemanden anrufen, um etwas zu bereinigen, um wieder etwas in Ordnung zu bringen, dann wird er dir auch dabei helfen und dir die richtigen Worte geben. Wenn er dir sagt, du sollst für einen kranken Menschen beten, dann wird er auch unter Umständen helfen. In welcher Form, das überlassen wir ihm. Das können wir ja nicht beeinflussen, aber er wird helfen. Er wird helfen. Und du brauchst keine Angst haben, denn er ist es, der uns die Kraft dazu gibt. Und dann wird sein Handeln an uns deutlich. Ich habe erst überlegt, eine Predigt zu machen, wo wir heute hören, ja, der Heilige Geist, der wirkt in uns Trost, der gibt uns Kraft, der führt uns, der leitet uns, der erinnert uns an die Worte Gottes und vieles mehr. Und dann habe ich gedacht, aber wissen wir doch eigentlich alles, oder? Das haben wir doch schon so oft gehört. Und oft ist es doch unsere Umsetzung das Problem. Und deswegen möchte ich uns in Erinnerung rufen, dass wenn wir uns auf ihn einlassen, dass er uns die Dynamis gibt und die Vollmacht zu handeln. Im Psalm 37, Vers 5 heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Er wird handeln, er wird's wohl machen. Und darum muss unsere Abhängigkeit zu Jesus immer mit Gehorsam gekoppelt sein. Das, was du uns sagst, Jesus, musst du verbringen. Ich kann es nicht, aber ich bin bereit zu gehen. Alles das zu machen, was du dir von uns wünschst. Beides gehört zusammen. Ja, und seine Jünger, die kannten Jesus bis Pfingsten auch eigentlich nur als ihren Herrn und Meister. Und seine Kraft, die dann dauerhaft bei ihnen war, bekamen sie zu Pfingsten. Und kaum hatten sie die Kraft, konnte Petrus aufstehen und den Menschen predigen. Und 3000 Menschen sind Christen geworden, haben sich entschieden, haben Buße getan, sind umgekehrt. Und dieser Kraft waren sie sich dann fortan bewusst. In Apostelgeschichte 3 heißt es, Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Ja, er bettelte jeden Tag dort. Vielleicht hat er auch Jesus schon mal gesehen, wie Jesus in den Tempel gegangen sind. Und dann heißt es, als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach sie uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold haben wir nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Ich finde das faszinierend. Silber und Gold, das haben sie nicht. Das hatten sie nicht. Aber was sie haben, das haben sie gegeben. Heute ist es manchmal umgekehrt. Silber und Gold, das haben wir, aber sonst nichts. Und dann heißt es in Vers 8, er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprach umher und lobte Gott. Und im Vers dann 11, als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomons, und sie wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft und Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Nein, es ist die Kraft von Jesus, sagen die Jünger hier, die beiden. Und eigentlich, wenn wir genau sind, erleben wir hier nicht die Apostelgeschichte, sondern eigentlich erleben wir die Geschichte von Jesus, wie er durch die Apostel wirkt. Und so ist es auch heute noch. Wir können diese Kraft in Anspruch nehmen. Wir bekommen Gottes Kraft. Wir bekommen diese Hilfe, wo wir sie brauchen. Da, wo er uns beauftragt. Leben im Geist heißt Leben mit Kraft. Und wenn du nicht diese Hilfe suchst, dann ist es eben eher ein Leben im Fleisch, so wie wir es vor 2 Wochen gehört haben. Aber wenn wir sein Handeln erkennen wollen, dann dürfen wir uns ganz in die Abhängigkeit von ihm geben. Und das ist kein Druck und Muss, sondern das darf uns ja befreien. Nicht wir sind es, die handeln müssen, sondern Gott ist es, der handelt. Wir kommen zum zweiten Gedanken. Da heißt es ja erst, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann kommt die Frage, wozu? Mit dem Hintergrund, und so werden die Menschen ihn erkennen, ihr werdet meine Zeugen sein. Reuer sagt, im Tauernhof gibt es einen Vortragssaal. Da gibt es 2 Bibelverse so an der Wand, rechts und links. Und bei dem rechten heißt es, ich werde meine Gemeinde bauen. Und auf der linken Seite heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, nicht wir bauen Gemeinde, sondern Jesus. Wir bezeugen, dass er baut. Und wenn es heißt, ihr werdet meine Zeugen sein, dann gilt das eben nicht nur in der Jungschar, in den Hauskreisen oder im Teamkreis, im BU oder sonntags im Gottesdienst, sondern es bedeutet, dass wir mit der Entscheidung für Jesus Zeugen geworden sind. Mit der Entscheidung für Jesus sind wir Zeuge geworden, ob wir es wollen oder nicht. Ob wir aber gute Zeugen sind, das wird sich zeigen. Ob wir wahre Zeugen sind, das wird sich zeigen. Neulich habe ich von einer Situation gehört, von einem Nachbarschaftsstreit. Das gibt es ja leider immer wieder. Gerichte verdienen damit ihr Geld oder Anwälte oder was es da alles dazugehört. Menschen, die sich streiten. Die Parteien können nicht mehr miteinander, aber auch nicht eigentlich gegeneinander. Sie können auch nicht getrennte Wege gehen. Und es gibt immer wieder Situationen, wo Menschen tatsächlich gezeigt haben, dass sie sich nicht mögen durch verschiedene Aktionen. Und das Schlimme war, an einem dieser Geschichten, wo ich das gehört habe, dass einer davon ein bekennender Christ war. Dieser Mann war auch ein Zeuge für den anderen, aber kein guter Zeuge. Oder ich denke an Situationen, wo Christen nicht einer Meinung waren und in der örtlichen Zeitung angefangen haben, Leserbriefe zu schreiben, wo der andere dann eben schlecht gemacht wurde. Auch ein Zeugnis, aber kein gutes. Wisst ihr, ich habe am 16. August 2013 geheiratet. Davor hatte ich immer die Wahl, möchte ich gerne ein Ehemann sein? 2003, danke. Gut, meine Frau ist übrigens nicht da. Hoffentlich hört sie die Predigt nicht hinterher an. 2000, was steht es denn im Skript? Da steht es tatsächlich falsch. Ja, meine Frau ist übrigens noch, um es kurz zu erwähnen, im Krankenhaus mit Johanna. Die hatte die Woche einen Blinddarm rausbekommen. Als Information. Sie kommen heute wahrscheinlich wieder heim. Deswegen bin ich auch alleine heute hier. Aber genau, 16. August 2003, da habe ich geheiratet. Davor hatte ich die Wahl, will ich ein Ehemann sein oder will ich es nicht. Aber ab dem 16. August, da habe ich vor Gott und vor Zeugen gesagt, dass ich der Ehemann von Christina sein möchte. Ja, ich will. Das habe ich bezeugt vor Jos Tromp, der hat uns getraut, unser Traupastor, vor der Gemeinde, vor Gott und der unsichtbaren Welt. Und Jost Tromp, unser Traupastor, hat dann gesagt, von nun an seid ihr Ehemann und Ehefrau. Ab diesem Zeitpunkt habe ich keine Wahl mehr gehabt, ob ich Ehemann sein will. Ich konnte nicht morgens früh aufstehen und sagen, oh, der Tag ist heute so schön, heute bin ich mal kein Ehemann. Das geht nicht mehr, ich bin Ehemann. Die Frage ist aber, bin ich ein guter Ehemann oder ein schlechter? Genauso brauche ich eben auch nicht zu überlegen, ob ich ein Zeuge bin, sondern ich bin ein Zeuge für Christus. Und so wie ich lebe, zeige ich den Menschen, ob es sich lohnt, als Christ zu leben oder nicht. Der Nachbar des Christen bei dieser Streitigkeit, der macht sich mit Sicherheit keine Gedanken darüber, ob er in den Club dieses Nachbarn eintreten will. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und die Frage an uns, was sehen die Menschen, wenn sie uns anschauen? Miriam hat es deutlich gemacht mit den drei Damen mit dem ähnlichen Outfit oder dem gleichen Auftritt. Was sehen die Menschen da? Was sehen die Menschen an uns, wenn sie uns sehen? Und dann kommt der dritte Gedanke. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann die Frage, wo? In Jerusalem und Judäa. Ganz Judäa, Samarien bis ans Ende der Erde. Das ist die Vorgehensweise, wie sie jetzt tätig sein sollen, wie sie Zeugen sein sollen. Und das war für manchen Jünger vielleicht erstmal eine ganz steile Aussage. Denn die Sache ist ja die, sie sollen in Jerusalem anfangen. Warum? Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder anderen Jünger gab, der lieber gesagt hätte, also ich packe meine 7 Sachen und gehe gleich bis ans Ende der Erde und fang dort an. Dorthin, wo mich niemand kennt. Aber Jesus sagt, ihr beginnt an dem Ort, wo euer Versagen für alle sichtbar war. Da kannten die Menschen die 12, beziehungsweise die 11. Und was der 11. machte, das ist auch nicht wirklich ein gutes Zeugnis gewesen. Er hat sich ja aufgehängt. Da, wo sie als Zeugen versagt haben, da sollen sie nun beginnen. Dort will er anfangen, Gemeinde zu bauen. Er will, dass die Jünger dort Jesus bekennen, wo sie davongelaufen sind. Er wollte, dass die Menschen dort Jesus bekennen, wo die Jünger lieber fischen gegangen sind und auch noch nichts gefangen haben. Er will, dass die Menschen Jesus, die Jünger Jesus bekennen, wo sie schwach waren, wo sie Versager waren. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jesus vielleicht seine Jünger auf die Seite nahm und mit den Einzelnen sprach. Das steht zwar so nicht in der Bibel, aber es würde passen. Lieber Petrus, erinnerst du dich noch an das Mädchen, das du gesagt hast, wo du gesagt hast, ich kenne dich nicht? Erinnerst du dich an das Mädchen? Geh zu ihr nach Haus und sag ihr jetzt, dass du sie kennst. Sag ihr doch, dass ich lebe und sage ihr, dass ich auch sie liebe. Vielleicht hat er dem Johannes gesagt, du Johannes, der Hauptmann am Kreuz, den hast du gesehen. Du hast auch gehört, was der gesagt hat. Geh doch in die römischen Baracken und sage, dass er recht hatte. Jesus ist wahrlich Gottes Sohn und das stimmt. Und er ist für ihn gestorben und ihm kannst du nachfolgen. Sag das ihm. Und vielleicht ist er zu Matthäus gegangen und hat gesagt, du kennst die Orte, wo die Kriminellen sind. Geh doch zu Barabbas. Sag ihm, ich bin für dich gestorben und ich habe dich nicht nur gerettet, sondern ich habe dich wirklich zum Leben gerettet, wenn du mich annimmst. Thomas, geh du zu den Soldaten, die mich verspottet und angespuckt haben. Sag ihnen, dass ich für euch gestorben bin. Andreas, such du die Soldaten, die um meine Gewänder gespielt haben. Du erkennst sie vielleicht daran, dass sie das anhaben, was ich hatte. Sag ihnen, ich habe noch viel Besseres für euch. Erzähl ihnen, dass sie gemeint waren, als ich sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so weiter. Das war alles in Jerusalem. Und das sind Aufträge vielleicht tatsächlich, die den einen oder anderen Jünger ganz schön herausfordern. In der Heimat Gott zu bekennen, das braucht Mut. Das braucht Mut, zu den Menschen zu gehen. Und auch die Schwäche und das Versagen, das kennen die, das zuzugeben. Und die Frage, was ist unser Jerusalem? Wo sollen denn wir hingehen? Wo fällt es uns vielleicht manchmal schwer, gerade an einem besonderen Ort was zu sagen? Und wem dürfen wir von Jesus Zeuge sein, von Jesus erzählen? Und dann hat Jesus als nächstes gesagt, dass ihr nicht nur in Jerusalem bleiben sollt. Geht auch nach ganz Judäa. Das war die Provinz. Da war nicht viel los. Aber auch dort brauchten die Menschen Jesus. Und dann sagt er als nächstes, geht nach Samarien. Das sind die Menschen, die euch nicht mögen, und das sind die Menschen, die ihr nicht mögt. Geht auch dahin und verkündigt Jesus. Wen kann ich nicht leiden? Wem darf ich vielleicht auch mal sagen, wie Jesus ihn lieb hat? Und dann war Jesus fertig. Und wisst ihr, was er nicht gesagt hat als nächstes? So, ihr Lieben, jetzt habe ich alles gesagt. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Das hat er nicht gesagt. Geht einfach in meiner Kraft, werdet meine Zeugen sein und seid jetzt einfach gehorsam. Keine Fragen mehr, nur noch gehorsam sein. Und gehorsam ist der Teil, den wir machen müssen. Wir müssen einfach gehen mit seiner Kraft. Und so ließ Jesus damals 11 Jünger zurück, ausgerüstet mit seinem Geist. Und wir haben es nicht wegen den Jüngern zu verdanken, dass wir hier Gottesdienst feiern, sondern dem Heiligen Geist, der die Jünger gebrauchte, um das alles zu erreichen, um Gemeinde zu bauen. Zum Abschluss noch eine Geschichte. An Jesus, Sohn des Josef Zimmerei, 25022 Nazareth. Ein Schreiben eines Unternehmensberatungsteams. Sehr geehrter Herr Jesus Christus, vielen Dank für die Zusendung der Lebensläufe der 12 Herren, die sich in ihrer neuen Organisation für einen Posten im Management beworben haben. Jeder der Bewerber hat unser Assessment Center durchlaufen. Die Ergebnisse wurden nicht nur von unserem Computer ausgewertet. Alle Bewerber wurden auch in einem persönlichen Gespräch von unserem Psychologen und Eignungsprüfer befragt. Unserer Meinung nach fehlt es den meisten ihrer Bewerbungen an Erfahrung, Ausbildung und Eignung für die Art des Unternehmens, das sie führen. Sie haben keinerlei Teamverständnis. Wir raten Ihnen, den Fokus Ihrer Suche auf Personen mit nachgewiesener Führungsqualität zu richten. Simon Petrus ist emotional instabil und neigt zu Wutanfällen. Andreas besitzt keinerlei Führungsqualitäten. Die beiden Brüder Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, stellen ihre eigenen Interessen über die Loyalität gegenüber der Firma. Thomas stellt alles in Frage, was zur Untergrabung der Moral führen würde. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Matthäus von der Jerusalemer Besseren Gesellschaftsagentur auf die schwarze Liste gesetzt wurde. Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus haben definitiv radikale Neigungen. Einer der Kandidaten zeigt jedoch großes Potenzial. Er ist ein fähiger Mann mit einem großen Ideenreichtum, ehrgeizig und verantwortungsbewusst. Er weiß, mit Menschen umzugehen, er hat gutes kaufmännisches Verständnis und sehr gute Beziehungen zu wichtigen Leuten in hohen Positionen. Daher empfehlen wir Judas Iskariot für die Stelle des Controllers, des Buchhalters und als ihre rechte Hand. Alle anderen Profile sind selbsterklärend. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrem neuen Unternehmen, hochachtungsvoll Jordan Unternehmensberatung. Zu wem gehört ihr? Das ist das, was die Welt sagt. Wenn du aber ein Matthäus oder ein Johannes bist, dann reicht das aus. Gottes Geist erfüllt uns mit, Gott erfüllt uns mit seinem Geist. Und dann werden die Menschen an uns sein Handeln erkennen, so wie es in unserer Vision heißt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien, und bis ans Ende der Erde. Und jetzt möchte ich uns noch mal vorlesen, was wir eben gesungen haben. Ich wusste bisher noch nicht, was wir singen werden, oder ich habe das nicht mitbekommen und habe hinterher wieder gedacht, naja, Gottes Geist wirkt auch in der Gottesdienstvorbereitung. Unser Herr sagt uns in seinem Wort, dass er der Weinstock ist, dass wir Reben sind an seinem Leib, sein Leben durch uns fließt. Und sein Vater ist der Weingärtner, der jede Rebe sieht und sie reinigt, dass sie Früchte bringt und noch mehr gibt. Wenn wir fest mit ihm verbunden sind und nur auf Jesus sehen, dann werden wir an seiner Hand dem Ziel entgegengehen. Wenn wir in ihm verwurzelt sind, in seiner Liebe stehen, dann werden viele andere Jesu Wesen an uns sehen. Herr, du willst, dass wir gehorsam sind und halten dein Gebot, dass in Liebe wir einander tragen, helfen in der Not. Ohne dich können wir gar nichts tun, doch du hast uns erwählt, damit unser Leben dich verherrlicht in der Welt. Wenn wir fest mit ihm verwurzelt sind und nur auf Jesus sehen, dann werden wir an seiner Hand dem Ziel entgegengehen. Wenn wir in ihm verwurzelt sind, in seiner Liebe stehen, dann werden viele andere Jesu Wesen an uns sehen. Amen.